D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie eine Unterschrift deutsche Gerichte dreimal beschäftigt. So passiert im Sauerland. Eigenartige Geschichte, da hat Armin, wenn ich es richtig verstehe, ein Chef anders unterschrieben auf einem Paper als sonst.
Genau so war es. Darf er aber nicht. Es war nämlich ein besonderes Papier, ein Arbeitszeugnis.
Oh.
Ja, ja, da gab es Ärger.
Muss er so unterschreiben, wie er auch sonst unterschreibt.
Wie immer, so wie immer.
Wieso? Das klären wir gleich. Außerdem Thema bei uns. Was qualifiziert eigentlich Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als Schlichter bei der Zerschlagung von Kaisers Tengelmann? Und was müssen Schlichter alles so können? Und überhaupt, gibt es da irgendeine Liste an Schlichtern, aus der man dann picken kann, die man aus einer Schublade zieht und sagt, ah, heute mal Herr Schröder. Die Redaktionskonferenz am 25. Oktober, mit dabei heute Abend Armin Himmelrath.
Schönen guten Tag.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo, schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Das ging so richtig schief, aber so richtig schief. Da einigen sich eine Angestellte und ihr Chef bei einem kleinen Unternehmen im Sauerland auf die Auflösung des Arbeitsvertrages. Also die Frau soll gehen. Und der Chef, der verspricht noch, der Frau ein ordentliches und wohlwollendes Arbeitszeugnis zu schreiben. Macht er auch, gibt's der Frau. Und dann treffen sich die beiden, sage und schreibe, dreimal vorm Amtsgericht wieder. Warum, Armin Himmelrath?
Der Streit, den sie ausgefochten haben, der ging nicht um die Inhalte, da waren sie sich schnell einig, sondern um eine Formalie, nämlich um die Unterschrift des Chefs. Das erste Zeugnis, das hatte er nämlich nicht selbst unterschrieben, sondern von einem Personalmenschen, einem Personalreferenten der Firma unterschreiben lassen. Und das geht überhaupt nicht, sagt zum Beispiel auch Rechtsanwalt Alexander Bredereck aus Berlin in seinem Blog zum Arbeitsrecht.
Das Zeugnis sollte formal ordentlich von einer entsprechenden Persönlichkeit des Unternehmens, Führungspersönlichkeit des Unternehmens unterzeichnet werden. Muss nicht immer unbedingt der Geschäftsführer sein, aber es sollte aus dem Zeugnis hervorgehen, dass es eben auch eine entsprechende Person ist und nicht einfach nur irgendein Mitarbeiter der Personalverwaltung. Da gilt einfach, je höher, je besser.
Und genau das mit dem Mitarbeiter der Personalverwaltung, das war hier passiert. Und die Frau sagte sich, Mensch, das könnte ein verstecktes Zeichen sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Damit bin ich nicht einverstanden, ist vor das Arbeitsgericht gezogen und hat gesagt, ich hätte gerne ein neues Arbeitszeugnis mit Unterschrift des Chefs. Und das Arbeitsgericht hat ihr Recht gegeben.
So. Und das klingt doch jetzt eigentlich danach, dass das Problem gelöst ist, oder?
Klingt so und sah auch erstmal so aus. Sie hat dann auch das nächste Zeugnis bekommen, war auch tatsächlich unterschrieben mit dem richtigen Namen. Allerdings sah die Unterschrift krakelig aus, nämlich nach so einer Kinderschrift. Und die Frau hat dann gesagt, das kann doch nicht sein, so unterschreibt er doch sonst nie. Und dann hat die Firma gesagt, naja, der Chef, der hatte einen Schlüsselbeinbruch, deshalb, der kann die Hand noch nicht so richtig bewegen und so. Und die Frau dachte wieder, ja, der will mir da irgendwie ein Zeichen mitgeben oder nicht mir, sondern demjenigen, der das Arbeitszeugnis liest. Sie ist wieder vors Arbeitsgericht gegangen und das sagt diesmal, ja, du hast recht, dein Chef, der muss so unterschreiben, wie er das sonst auch immer tut im Geschäftsverkehr. Sonst könnte man tatsächlich berechtigterweise auf den Gedanken kommen, da ist irgendeine versteckte Negativnachricht drin, versteckte.
Und beim nächsten Mal hat er dann richtig unterschrieben, so wie sonst immer?
Das hat er tatsächlich, allerdings auch nur teilweise. Er hat nämlich nicht gerade geschrieben, sondern schräg. Also unter so einem Arbeitszeugnis steht ja, drunter dann, was weiß ich, Heinz Meier, Geschäftsführer, unten drunter gedruckt. Und da hat er so im 30-Grad-Winkel schräg drüber geschrieben. Sah also so aus, als wäre irgendwie die Unterschrift durchgestrichen quasi. Und das sah auch bescheuert aus tatsächlich. Und wieder ist die Frau vor das Arbeitsgericht. Sie hat wieder Recht bekommen. Der Richter hat gesagt, also mittlerweile bin ich auch fest davon überzeugt, der Chef will ihr irgendwie einen mitgeben und einen reindrücken. Und jetzt hat eben das Arbeitsgericht den Chef verurteilt, nochmal ein neues Zeugnis zu schreiben, ganz ordentlich. Und obendrein haben sie ihm noch 1.000 Euro Ordnungsgeld aufgebrummt, weil er das bisher immer sabotiert hat. Mhm. Das ist jetzt Stand der Dinge. Mal schauen, wie es beim nächsten Mal aussieht, was er sich noch einfallen lässt. Hast du eine Idee?
Ja, weiß nicht. Vielleicht mit einem Stempel oder so. Nur.
Könnte ein Stempel, könnte auch in Spiegelschrift vielleicht schreiben.
Oh,
oder ja, oder in einer anderen Sprache, Hebräisch oder Arabisch.
Aber was für eine Schikane, oder?
Unglaublich.
Dann immer wieder komisch zu unterschreiben. Und wem will er überhaupt was mitteilen? Irgendeinem anderen Chef in einem anderen Unternehmen?
Könnte natürlich sein, wenn die Branche klein ist und die kennen sich untereinander, dass die mal beim Stammtisch irgendwann verabredet haben, hört mal, wenn von mir so eine komische Krakelunterschrift drunter ist, seid vorsichtig mit solchen Mitarbeitern. Wir dürfen ja in die Arbeitszeugnisse nichts Negatives reinschreiben. Vielleicht sowas.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Berufsbezeichnung für die kommenden Wochen ist Schlichter. Ja? Davor war er Rechtsanwalt, Ministerpräsident in Niedersachsen und natürlich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Gerhard Schröder. Der soll bei Kaisers Tengelmann jetzt schlichten, das wissen wir seit gestern Abend. Edeka wollte sich die Supermarktkette krallen, Rewe, Markant und Norma hatten was dagegen, es gab viel Streit und hin und her und die Ministererlaubnis wurde gestoppt. Kaisers Tengelmann soll trotzdem zum Großteil jetzt an Edeka verkauft werden und irgendwie wird keine Lösung gefunden. Vielleicht aber jetzt doch mit Schlichter Gerhard Schröder. ARD-Wirtschaftsjournalist Jörg Marksteiner, wieso eigentlich Schröder?
Ja, das hat in der Tat viele überrascht. Den hatten keiner so richtig auf dem Schirm. Jetzt muss man mal festhalten, das ist immerhin mal ein Parteifreund von Sigmar Gabriel, dem Bundeswirtschaftsminister, ebenso SPD-Mitglied. Beide waren auch Ministerpräsident in Niedersachsen. Vielleicht wollte er ihm da so ein bisschen aus der Patsche helfen, denn Gabriel hängt ja mit drin mit seiner Ministererlaubnis. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Schröder war ja nicht nur Kanzler, sondern er hat sich schon öfter mal versucht bei solchen Schlichtungen von Unternehmensstreitigkeiten. 2006, da ging es mal um Arbeitsplätze bei der Deutschen Bahn, war wohl mäßig erfolgreich. 1999, Philipp Holzmann, der Baukonzern, wo er dann stand und sagte, wir haben es geschafft. Gut, kurze Zeit später war er dann auch pleite. Aber trotzdem ist Gerhard Schröder als Altkanzler in dieser Funktion gar nicht so schlecht. Das sagte mir ein Wirtschaftsmediator, mit dem ich heute gesprochen habe. Also jemand, der das berufsmäßig macht, bei Konfliktfällen zwischen Unternehmen, in Unternehmen zu vermitteln. Michael Delfs, und er meint, Schröder ist doch eigentlich eine ganz gute Idee.
Das ist die Respektperson Schröder, die man hier gezogen hat und die sicherlich eine sehr große Chance hat, aufgrund des ihm gezollten Respektes auch zu helfen. Und es sind auf der anderen Seite natürlich drei Alpha-Tiere, die am Tisch sitzen, die große Unternehmen führen.
Ja, die sie aber trotzdem nicht davon abgehalten haben, sich ordentlich zu beschimpfen in Interviews. Da fielen Worte wie Schweinerei, Farce, unseriös, Schlacht und Krieg. Und vielleicht braucht man einfach jemanden wie Gerhard Schröder, den diese Menschen dann auch akzeptieren als Schlichter.
Wie kommt man denn eigentlich auf so einen Schlichter? Also gibt es irgendeine Liste mit möglichen Schlichtern oder wie finden die Konfliktparteien da jemanden?
Ja, also ich weiß nicht, ob es in diesem Fall eine Liste gab. Das ist ja eine Schlichtung eigentlich etwas, was wir aus Tarifkonflikten kennen. Also die einen sagen, wir wollen 1%, die anderen sagen, wir wollen 5%. Und der Schlichter hilft dann, durch eigene Vorschläge da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Streng genommen ist das ja hier kein Tarifkonflikt, sondern da haben sich welche so verfahren, dass sie einfach Hilfe von außen brauchen. Und der Vorteil bei jemandem wie Kaliber Schröder ist natürlich, wenn der einlädt, da sagt man dann nicht ohne weiteres Nein. Das wäre sicherlich anders, als wenn es ein hochkompetenter, aber völlig unbekannter Schlichter wäre.
Das ist also schon mal eine Qualifikation. Er ist quasi ein sehr bekannter Schlichter. Aber welche Qualifikationen braucht man noch?
Ja, es gibt Zusatzausbildungen in Mediation, wobei das ist ein kleiner Unterschied. Mediatoren, habe ich heute gelernt, die halten sich beim Vermitteln eher zurück, machen keine eigenen Vorschläge. Schlichter geht da volle Pulle selber rein, sagt also, okay, wenn wir das jetzt so dahin schieben, kannst du dann damit leben. Also hat den Fuß selber mit auf dem Gaspedal. Aber das ist nur das eine. Natürlich braucht es neben dieser fachlichen Ausbildung, das, was übrigens viele Juristen wohl auch als Zusatzausbildung machen, immer häufiger, braucht es natürlich auch die Fähigkeit, das zu erkennen, was nicht sichtbar auf dem Tisch liegt, was aber sehr wohl eine Rolle mitspielt, sagte auch Mediator Delfs.
Eine Beziehung mit den einzelnen Parteien aufzubauen, dass sie zuhören. So sind ja auch in der Vergangenheit große politische Krisen gelöst worden, wo ein Schlichter oder Mediator hinkam, der es geschafft hat, durch bestimmte emotionale Faktoren die Leute wieder zurück an den Tisch zu bekommen. Denn faktisch sind betriebswirtschaftlich festgefahrene Situationen häufig ganz anders zu bewerten als sozial oder emotional.
Ja, darauf hoffen natürlich auch die Mitarbeiter, dass sich diese Chefs nur wirklich mal zusammenraufen.
Also spielt Charakter eine Rolle, emotionale Faktoren. Ist da unser Altkanzler dann überhaupt der Richtige?
Ja, gute Frage. Er ist ja auch durchaus bekannt dafür, mal zu sagen, basta und ich erscheide jetzt. Spannende Frage, wie er es hier hinkriegt. Klar ist auch, er macht das natürlich nicht alleine. Da müssen Einzelgespräche geführt werden, da werden Gruppengespräche geführt. Er hat ja auch ein Team wohl dabei, um den ehemaligen Wirtschaftsweisen Bert Rürup. Also das kann einer alleine dann natürlich nach außen hin vielleicht die Reputation hinterher einstecken, wenn es gut gelaufen ist. Oder muss ich ihm Kritik gefallen lassen, wenn es nicht gut gelaufen ist. Aber tatsächlich ist das natürlich dann letztlich auch eine Teamsache. Vor allen Dingen bei so einer großen Nummer, wo auch die Unternehmen, auch wenn die Chefs da mit am Tisch sitzen, natürlich auch riesige Beraterstäbe hinter sich haben.
Heiner Geißler, Gerhard Schröder, gefühlt sind das immer nur alte Männer und nie Frauen. Warum?
Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Vielleicht muss man sagen, oft sind das Alpha-Tiere und die akzeptieren am ehesten wahrscheinlich dann auch andere Alpha-Tiere. Das ist dann die Macho-Antwort. Also an der fachlichen Kompetenz kann es sicher nicht liegen. Wenn man sagt, das sind ja häufig auch Geißler und andere Menschen, die hohe politische Ämter innehatten. Und da gab es bislang natürlich vor allen Dingen Männer. Das heißt, die Auswahl derer, die das machen würden, die war einfach größer. Das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit ändern. Wenn man es umdreht, könnte man natürlich auch sagen, vielleicht haben viele Frauen auch einfach keine Lust auf dieses Alpha-Tiergehabe.
In die Radio Wissen ARD Wirtschaftsjournalist Jörg Marksteiner über Schlichter. Und wir sind sehr gespannt, wer dann demnächst bei Sarah und Pietro Lombardi schlichten darf. Dieter Bohlen? Oder Bruce Dunnell? Oder muss es Vera Entwehen wieder machen?
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schlimme Meldung heute von einem Unfall in einem Vergnügungspark mal wieder. Im Dreamworld Vergnügungspark an der australischen Gold Coast sind auf einer Wildwasserbahn 4 Menschen ums Leben gekommen. Armin, was ist da passiert?
Der Park, das ist ein Park in der Nähe von Brisbane, eine Wildwasserbahn, Thunder River Rapids heißt die, und da werden so Flöße oder Boote hochgezogen, dann durch Stromschnellen geschickt, bis zu 45 Stundenkilometer ist das wohl schnell. Und ja, an dieser Schräge, wo die Boote am Anfang so hochgezogen werden, damit sie Schwung kriegen können von oben, da ist mir den Berichten zufolge beim Transport eines dieser Boote umgekippt. Leute sind rausgeschleudert worden, zum Teil eingeklemmt worden und 2 Männer und 2 Frauen tatsächlich tot. Der Park ist sofort geschlossen worden nach diesem Unfall und jetzt sind die Behörden dran und ermitteln.
Das war ja nicht das erste Unglück in einem Freizeitpark in letzter Zeit.
Nee, das stimmt. Wir hatten im August einen Fall in Kansas in den USA. Da ist ein 10-jähriger Junge gestorben auf so einer 50 Meter Wasserrutsche. Die wohl steilste Wasserrutsche der Welt soll das sein. Im Juni 2016 hatten wir eine Meldung aus Glasgow in Schottland, da gibt es eine Tsunami-Achterbahn und dass ein Zug, als er gerade sozusagen im Looping war, also oben auf Kopf hing sozusagen, 10 Meter abgestürzt, entgleist und abgestürzt, 10 Verletzte gab es damals. Und in dem Park sind auch mehrfach schon tatsächlich Leute in Bahnen stecken geblieben, da muss die Feuerwehr immer mal wieder ran. Und dann gab es einen, ja, man kann das leider nur so sagen, einen kuriosen Fall, auch mal im Phantasialand hier in der Nähe von Köln. Da ist 2011 ein Mann gefunden worden am Ende einer Fahrt, der hing haltlos tot in seinem Haltebügel, der Black Mamba. Und da stellte sich raus, der war vorher schon krank, Diabetiker mit Bluthochdruck, und dem hat die Fahrt wohl so zugesetzt, dass er unterwegs gestorben ist.
Wieder mal ein Unglück in einem Freizeitpark, diesmal auf einer Wildwasserbahn in der Nähe von Brisbane in Australien.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, kein Mensch hat Mitleid mit Banken, oder? Ja, Banken sind uns irgendwie, wenn sie dann weniger Geld verdienen, was momentan der Fall ist, irgendwie egal. Aber wir können auch verstehen, dass Banken Geld verdienen müssen, alleine schon wegen der vielen Mitarbeiter, die müssen bezahlt werden. Wir wollen ja auch nicht, dass die auf der Straße sitzen. Und Geld verdienen, das geht bei Banken zum Beispiel mit eigenartigen Gebühren. Eine Gebühr darf die Bank aber jetzt nicht mehr nehmen, und zwar ein Entgelt, wenn das Konto ins Minus rutscht. Das hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Habe ich auch schon mal bezahlt, ne? Da war ich mal einen halben Tag lang 2,20 Euro über den Dispo hinaus im Minus und habe, glaube ich, so 6 Euro Gebühr dafür bezahlt. Fand ich auch unverschämt. Christian Urban von der Verbraucherzentrale NRW. Also der BGH sagt, diese Gebühr, die darf nicht sein. Wie begründet er das?
Ja, der BGH hat im Grunde genommen gesagt, dass es eine unverhältnismäßige Belastung für den Kunden ist, wenn er nur mit wenigen Euro oder gar Centbeträgen ins Minus rutscht und dafür dann schon eine Gebühr von 2,95 Euro in unserem Fall bezahlen muss. Der BGH hat dann darauf hingewiesen, würde er nur mit 10 Euro für einen Monat ins Minus gehen, würde er dafür ca. 12 Cent Zinsen, Überziehungszinsen zahlen. Jetzt soll er 2,95 Euro zahlen. Das hat der BGH als unangemessene Benachteiligung gewertet und damit ist die Mindestentgeltklausel unzulässig.
Welche Banken haben überhaupt so eine Überziehungsgebühr verlangt?
Ja, also in dem Verfahren der Verbraucherzentrale NRW war es die Targo Bank. In einem parallel geführten Verfahren des Verbraucherzentrale Bundesverbandes war es die Deutsche Bank.
Gibt es eine allgemeine Aussage darüber, welche Gebühren Banken generell erheben dürfen und welche nicht? Also wo könnten wir hellhörig werden, wenn wir irgendwie dann eine Gebühr sehen auf unserem Kontoauszug und denken, hä, woher kommt die denn jetzt?
Ja, also generell, da gibt es haufenweise juristische Fachliteratur zu natürlich. Man kann ganz grob sagen, immer dann, wenn die Bank eine Leistung erbringt, die sie im eigenen Interesse erbringt oder aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht erbringt, dann darf sie dafür kein Entgelt verlangen. Zuletzt zum Beispiel entschieden für eine Ersatzkarte, also wenn der Kunde seine Karte sperren lässt, weil er sie eben verloren hat oder wenn sie gestohlen wurde, dann, so hat der BGH entschieden, darf kein Entgelt für die Ersatzkarte genommen werden, weil die Bank eben verpflichtet ist, ihm eine neue Karte auszustellen oder die Karte wieder zu entsperren, wenn sie denn noch vorhanden ist.
Weil man ohne Bankkarte ja natürlich überhaupt nichts machen kann.
Genau, aber das zentrale Argument war, im Gesetz steht drin, dass eine neue Karte auszustellen ist und damit handelt es sich um eine gesetzliche Pflicht. Und wenn die Bank dieser Pflicht nachkommt, dann darf sie dafür kein Entgelt verlangen.
Was wäre denn euer Tipp? Also bei mir war es so, dass tatsächlich ich mal so eine Gebühr bezahlt habe, weil ich wirklich minimal ins Minus für einen Tag gerutscht bin, eben dann die Gebühr bezahlt habe. Ich habe angerufen bei der Bank und habe gesagt, Leute, ey, 20 Cent im Minus und dann muss ich hier 6 Euro bezahlen. Und die haben gesagt, ja, ja, wir schreiben es wieder gut. Also erstmal nachfragen bei solchen Gebühren und bitten, dass sie zurückgenommen werden, wäre auch euer Tipp?
Durchaus. Also wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass Banken sich durchaus bei der einen oder anderen Gebühr kulant zeigen. Zum Beispiel bei Senioren, die daran gewöhnt sind, ihre Überweisungsträger von Hand auszufüllen. Da hat eine große Bank sich auch bereit erklärt, in Zukunft bei diesen Kunden kein Entgelt zu verlangen. Für alle anderen Kunden kostet diese sogenannte beleghafte Überweisung nun Geld. Mhm. Also im ersten Schritt sicher zur Bank gehen, mal nachfragen, wofür wird das Entgelt erhoben? Kann man nicht auch darauf verzichten, zumindest in diesem Fall? Und wenn die Bank sich weigert und man nach wie vor nicht einsieht, dieses Entgelt zahlen zu müssen, dann wäre sicherlich immer eine Möglichkeit, auf der Seite der Verbraucherzentrale NRW zu schauen. Wir haben einen Text, Gebührendschungel heißt der, findet man sicherlich über die Suchfunktion. Da kann man sich informieren, was es bisher schon für Entscheidungen gegeben hat. Und dann kann man sich eben an den Ombudsmann der jeweiligen Bank wenden und der kann in einem streitigen Verfahren dann entscheiden.
Ich habe letztens eine Gebühr abgezogen bekommen, weil ich Geld eingezahlt habe, Kleingeld, das ich zu Hause immer sammle. Ja, das habe ich in den Automaten geworfen und dann hieß es, ich darf nur 3-mal pro Jahr in diesen Automaten Kleingeld reinwerfen, danach kostet es Geld. Wäre das ein Beispiel, wo ich auch mal mich an euch wenden könnte?
Genau, also das wäre ein Beispiel für eine derzeit ganz hoch umstrittene Klausel. Die war auch gerade mal beim BGH zur Entscheidung. Allerdings hat der BGH dort nur einen Teilaspekt entschieden quasi. Und deswegen ist nach wie vor fraglich und nicht höchstrichterlich geklärt, ob eine Bareinzahlung vergütet werden muss oder nicht. Es gibt immerhin aber eine oberlandesgerichtliche Entscheidung, die sagt, eine Bareinzahlung darf Geld kosten.
Warum? Weil das Arbeit macht für die Bank.
Nee, es ist so, es gibt einen Paragraphen 675f Absatz 4 BGB, der besagt, dass die Bank für einen Zahlungsdienst etwas verlangen darf. Und eine Bareinzahlung ist nach den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften ein Zahlungsdienst. Und da hat sich das OLG Bamberg eben darauf zurückgezogen und hat gesagt, es steht eben im Gesetz, dafür darf ein Entgelt verlangt werden und damit hat die Bank auch das Recht.
Der Bundesgerichtshof entscheidet gegen die Überziehungsgebühr von Banken. Heute kam das Urteil. Christian Urban war das von der Verbraucherzentrale NRW.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die sieht gut aus da drüben. Die hat was Hübsches an. Die lächelt auch noch. Moment mal. Die will doch was von mir, oder? Sind wir Männer wirklich so primitiv geschaltet? Ehrlich, eine US-Studie aus Iowa hat Männer daraufhin getestet, wie gut sie Flirtsignale von Frauen erkennen können oder eben ablehnende Signale. Die Frage ist, merkst du, dass die nichts von dir will? Die Antwort in Kürze, viele von uns merken das nicht, von uns Männern. Warum haben einige Männer offensichtlich so ein Problem damit, das richtig einzuschätzen? Und sind die Männer, die unser Reporter heute getroffen hat, ähnlich gefühlstaub? Stefan Beuting.
Sie scheint auf jeden Fall nett und freundlich.
Die Linke, glaube ich. Die Rechte wirkt so ein bisschen bitchig, also abweisend, als ob ich was verbrochen hätte.
Ich schätze die Links.
Wenn wir jetzt so interagieren würden, würde ich sagen, die mag mich wahrscheinlich, aber ob das mehr ist, weiß ich auch nicht.
Ob da jetzt mehr ist oder nicht, das ist ja so eine immer wiederkehrende und trotzdem super spannende Frage.
Das ist somit die schwierigste Frage oder häufigste Frage, die sich ein Mann stellt, denke ich mal.
Das ist sehr schwierig.
Absolut. Und es kommt vor, dass Männer daneben liegen. Sich irgendwie auf dem Weg zur Antwort, da sollen wir mal ablenken lassen. Wie bei dieser Studie aus Iowa. Wissenschaftler haben Männer gefragt, wie sehr sie glauben, dass eine Frau gerade kein Interesse an irgendeiner sexuellen Annäherung hat. Dazu haben sie ihnen Fotos vorgelegt.
Eine Frau, die relativ vorwurfsvoll guckt, in schwarzen High Heels und einem schwarzen Lackabendkleid. Ohne Träger.
Ja, die Frau hat ein Lackkleid an. Und ja, die Frau schaut vorwurfsvoll, etwas abschätzig. Hat so eine in sich verbogene Körperhaltung und eben ein Lackkleid an. Und an dieser Stelle, da kann etwas schieflaufen, sagt Dirk Eilert, Experte für emotionale Intelligenz und Mimikresonanz.
Wir sehen eine Frau, wenn wir die attraktiv finden, steigt unser Testosteronspiegel um 30%. Und dann ist, sage ich mal, die Idee, dass die Person, dass die Dame was von mir möchte, dass er der Wunschvater des Gedanken, weil mein Testosteronspiegel steigt, ich fühle mich hingezogen, mein Belohnungszentrum springt an im Kopf, Dopamin geht hoch.
Und jetzt sehe ich vielleicht gar nicht mehr, dass sie vorwurfsvoll schaut und merkwürdig dasteht, sondern glaube, da geht was. Eilert nennt das den Halo-Effekt.
Der Halo-Effekt sorgt dafür, dass eine Eigenschaft ausstrahlt auf andere Eigenschaften.
Wenn wir uns hingezogen fühlen, dann passiert's. Testosteron, Dopamin und reingefallen. Fatal, weil es ja eigentlich um die nüchterne Einschätzung deiner Chancen geht.
Und dieser Halo-Effekt sorgt dann dafür, dass ich so Signale wie Attraktivität und Kleidungsstil wahrnehme und daraus schließe, dass die Frau auch sexuelles Interesse hat.
Das sind halt Männer, ne? Kann ich nichts zu sagen. Also schrecklich.
Heißt das jetzt, Männer sind empathiemäßig in der Steinzeit stecken geblieben? Unfähig, am Rocksaum vorbei in die Augen der Frau zu schauen, um dort das Offensichtliche zu sehen? Du bist nicht mein Typ? Nein.
Die Art, wie sie da steht, wäre für mich ein klares Zeichen, dass sie in Ruhe gelassen werden will, doch.
Wonach gehst du?
Nach den Augen.
Der Blick ist auch für mich so ausladend, dass ich, glaube ich, dann gar nicht mehr wollen würde, weil, ich weiß nicht, jemand, der so mich anguckt, da laufe ich weg, glaube ich. Also.
Die Männer, die ich heute getroffen habe, die haben die Zeichen erkannt. Die Wissenschaftler haben die Fotos selbst geratet und auch Frauen gebeten, das zu tun. Alle Männer, die ich heute gefragt habe, die haben die Absichten der Frauen richtig eingeschätzt und sich nicht von kurzen Röcken und luftigen Oberteilen ablenken lassen, sondern sie haben sich auf Mimik und Gestik konzentriert. Die nonverbalen Signale eben.
Habe ich Glück gehabt?
Ja, kann man so sagen. Bei der Iowa-Studie kam heraus, dass besonders die Männer Probleme mit dem richtigen Deuten hatten, die sich selbst als sexuell aggressiv bezeichnet haben. Aber auch hier gibt es eine gute Nachricht.
Die Männer, also die Hälfte der Probanden, hat ja nach ihrer Einschätzung ein Feedback bekommen. Ein Feedback, ob sie mit ihrer Einschätzung in Bezug auf das sexuelle Interesse richtig lagen oder nicht. Und bei den Männern, die ein Feedback bekommen haben, ist der Fokus mehr und mehr auf die nonverbalen Signale gegangen. Bei denen, die kein Feedback bekommen haben, die haben weiterhin auch mehr auf Attraktivität und Kleidungsstil geachtet.
Also, viele haben es schon drauf und die anderen, die sind auch nicht ganz verloren. Training lohnt sich. Und die nächste Stufe, die ist dann aber echt nicht ohne. Das wäre dann noch die, beim nächsten Einkauf alle Hormone zusammenzuhalten und sauber und analytisch zu checken, ob die Frau an der Kasse wirklich was von dir will.
Also das Einzige, was mir mal passiert ist, ich arbeite neben dem Studio noch bei DM und wenn ich an der Kasse bin, dann muss man freundlich sein. So, und manche Männer, die kriegen das dann schon in den falschen Hals. Ne? Aber wie gesagt, so Männer, ne? Bei denen, also, ne, da ist irgendwas auf jeden Fall nicht okay.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, die setzt sich dafür ein, dass nicht gedopt wird natürlich. Sie gibt die Dopingkontrollen in Auftrag, erstellt eine Anti-Doping-Strategie. Eine wichtige Organisation also im deutschen Sport. Jetzt ist es aber so, dass sich die Sport- und Modemarke Adidas als letzter großer Sponsor der NADA zurückzieht, ohne Begründung, gibt kein Geld mehr. Okay, und zwar bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar, dass Adidas die NADA finanziell unterstützt. Da haben wir erstmal gestockt heute, als die Meldung kam. Aber es geht da auch nicht um gerade wenig Geld. Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. 300.000 Euro weniger für die Dopingjagd. Was bedeutet das für die NADA?
Ja, das bedeutet ganz zu Beginn einfach mal, dass das ein weiterer Tiefschlag für die NADA ist, die ja schon seit langem kämpfen muss um finanzielle Stabilität. Und Lars Mordziefer, der ist Chef der NADA, der hat heute ganz konkret unserem Programm gegenüber gesagt, was das für eine Finanzlücke in das Budget der NADA reißt.
Da fehlen dann letztlich auch 300.000 Euro, die wir einsetzen würden im Bereich der Kommunikation und der Außenwirkung im Bereich des Marketing, insbesondere Aktionen, weil alles geben, nichts nehmen. Und da fehlt das Geld natürlich jetzt extrem und da müssen wir schauen, wie wir das kompensiert bekommen.
Die NADA hatte 2015 ein Gesamtbudget von 9 Millionen Euro. Davon ist es natürlich jetzt nur ein kleiner Teil, aber es ist schon bemerkenswert, dass sich ein Unternehmen gerade in einer Zeit zurückzieht, in der das Thema Doping so präsent ist wie selten und die Glaubwürdigkeit so sehr auf dem Spiel steht.
Wie finanziert sich die NADA überhaupt? Woher kommen diese 9 Millionen und welche Rolle spielen dabei insbesondere Sportunternehmen wie Adidas?
Ja, jetzt gar keine mehr. Adidas war das letzte Unternehmen, das sich noch im Anti-Doping-Kampf eingebracht hat. Die 300.000 Euro waren 3% des Gesamtbudgets der NADA im vergangenen Jahr. Es gab aber Zeiten, da war auch die Telekom Wirtschaftspartner oder die Deutsche Bank und ein Medizintechnikhersteller. Das ist jetzt endgültig vorbei. Der Großteil des Geldes kommt vom Bund und ein kleiner Teil aus dem Sport. Man kann eigentlich ganz klar sagen, schöne Bilder von erfolgreichen, siegenden Sportlern sind bei Wirtschaftsunternehmen willkommen, das wissen wir. Mhm. Aber der Kampf gegen Doping oder für die Glaubwürdigkeit und Sauberkeit des Sports ist ihnen offensichtlich nichts mehr wert. Bemerkenswert ja gerade bei einem Sportartikelhersteller wie Adidas, der an der Inszenierung von Sieg und Niederlage so viel mitverdient.
Das stimmt. Aber sie definieren sich auch gar nicht mehr unbedingt als Sportmarke, sondern ja mittlerweile auch als Modemarke. Ne? Ja. Sollte die NADA in Zukunft vielleicht anders finanziert werden? Ist da eine Reform notwendig?
Also die NADA würde sagen, ja, die ächzt immer wieder unter Finanzierungssorgen und ruft auch regelmäßig nach einer langfristigen, gesicherten Zusage für Geld. Es gab immer wieder lautstarke Ankündigungen von Sportpolitikern, man wolle die Wirtschaft für den Kampf gegen Doping gewinnen, wie das zum Beispiel beim stabil finanzierten amerikanischen Pendant passiert, der USADA. Das ist in Deutschland ja ganz offensichtlich misslungen. Auf Sicht bleibt der Anti-Doping-Kampf hierzulande vorrangig durch Steuergelder finanziert.
NADA hat 300.000 Euro weniger, weil Adidas sich zurückzieht aus der Finanzierung, aus dem Sponsoring. Marina Schweizer war das aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Qualität aus Deutschland. Das war mal das Image von Volkswagen. Heute steht die Marke für... ja, Dieselgate. Zumindest ist das oft der erste Gedanke. Das gute Image von VW hat ordentlich gelitten seit einem Jahr. Jetzt versucht VW, das alles wieder gut zu machen, in den USA zumindest. Da haben Autofahrer in einer gemeinsamen Klage einen Vergleich erzielen können. Der Konzern soll an die hunderten Kläger rund 15,2 Milliarden Euro zahlen. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten für Wolfsburg, Alexander Budde. Die Entscheidung ist gefallen. Jetzt ist alles gut in den USA, oder?
Nein, man kann sagen, ein großer Brocken ist aus dem Wege geräumt, aber da liegen noch einige andere. Unter anderem gibt es noch keine Einigung bei den 3-Liter-Dieselautos. Das sind so vor allen Dingen große Geländelimousinen der VW-Töchter Audi und Porsche, also Typ Porsche Cayenne oder Audi Q5, vereinzelt auch der Touareg von Volkswagen. Aber immerhin, es gibt jetzt diesen Deal über diese 475.000 Dieselautos mit 2-Liter-Motoren und das ist ja immerhin auch schon was.
Was bedeutet der Vergleich jetzt für das Unternehmen VW? Feiern werden sie diese 15 Milliarden Euro wohl eher nicht in Wolfsburg, oder?
Ja, doch, die begrüßen diesen Vergleich, denn die Summe, die war schon bekannt und immerhin war der Konzern ja nach diesem öffentlichen Schuldeingeständnis vor einem Jahr in sehr langwierigen und zähen Verhandlungen mit den Amerikanern bemüht, die Behörden und die Kunden zu beschwichtigen und vor allen Dingen auch ein Gerichtsverfahren zu vermeiden, das den Konzern dann am Ende wohl so noch deutlich mehr gekostet hätte.
Gibt es weitere Reaktionen, außer dass Volkswagen aufatmet?
Ja, also es gibt die Reaktion in Form einer Pressemitteilung aus Wolfsburg. Da wird der US-Chef, der Chef der US-Tochter, Hinrich Wöbken, zitiert. Er sagt, die abschließende Genehmigung der Vergleichsvereinbarung sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, die Dinge in den USA wieder in Ordnung zu bringen. Und Volkswagen sei jetzt sehr bestrebt, sicherzustellen, dass dieses Programm nun gleich reibungslos losgeht. Und man habe viel getan, um das zu gewährleisten. Unter anderem habe man Ressourcen und Personal aufgestockt.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist, die Amis bekommen Tausende, zum Teil Zehntausende Dollar jetzt als Entschädigung. In Deutschland haben wir eventuell bald die Situation, dass aufgrund der Umweltgesetze manche Großstädte Dieselfahrzeuge wie diese betroffenen VWs aus den Städten komplett verbannen müssen. Ja, wieso können deutsche VW-Fahrer nicht einfach auch eine Entschädigung bekommen oder darauf hoffen, nicht mal, wenn sie ihr neues Auto quasi verschrotten können, weil so viel wert werden die Autos bald nicht mehr sein?
Verbraucherverbände fordern genau das, weil dieser Deal ist ja für die betroffenen Kunden sehr großzügig. Vielleicht mal, um das mal vorauszustellen, was sieht jetzt dieser Vergleich vor? Jeder Betroffene erhält je nach Modelltyp und Baujahr, also sprich Zeitwert, 5.000 bis 10.000 Dollar pro Auto als Wiedergutmachung. Dies allerdings unter der Bedingung, denn das Ganze ist eine freiwillige Rückrufaktion, wenn man so will, unter der Bedingung also, dass die Volkswagen ihre VWs mit 2-Liter-Motor dann entweder zurückgeben, also sich das Auto vom Konzern zurückkaufen lassen, oder eben, dass sie sich darauf einlassen, dass ihre Autos von Volkswagen so umgerüstet werden, dass sie dann wieder gesetzeskonform sind, also sprich mit dem Segen der Umweltbehörden dann auch weiterfahren dürfen, weil sie eben diese Abgasnormen in den USA nicht dank Betrugssoftware auf dem Rollenprüfstand einhalten, sondern tatsächlich im realen Straßenverkehr. Und deshalb sind auch diese beteiligten Umweltbehörden, die Dieselgate ja mit ihren Enthüllungen überhaupt erst ins Rollen gebracht haben, sehr zufrieden mit diesem Deal. Denn ihr Ziel war es ja, dass diese Dieselautos, die US-Grenzwerte in der Masse so bis zum 9-fachen überschritten haben, möglichst schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Und so wird es nun wohl auch kommen.
Und in Deutschland nicht erst.
In Deutschland argumentiert Volkswagen, gibt es den Schaden nicht, weil die Grenzwerte zum Beispiel für die Stickoxidemissionen, aber auch für die CO2-Emissionen wesentlich geringer seien als in den USA. USA, immerhin der zweitwichtigste Automarkt, ist auch für Volkswagens Dieselfahrzeuge eine totale Nische gewesen. Die Amerikaner fahren Benziner, und um den Diesel zu bewerben, hat man da einiges getan auf diesem wichtigen Markt, und diese Fahrzeuge sind auch sehr teuer geworden. Also auch so argumentiert Volkswagen, dass man sozusagen jetzt diesen Kunden mehr gegenüber leisten muss, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Aber der entscheidende Punkt dürfte im Grunde sein, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt dieses Institut der Sammelklage in Deutschland nicht, wie es das in den USA gibt. Hier haben die Betroffenen, die Geschädigten, ihre Ansprüche gebündelt, haben sich hochspezialisierte, schwergewichtige Anwaltskanzleien genommen, die auch finanziert sind für große Auseinandersetzungen mit Konzernen. Und die sind jetzt im Grunde in die Knie gezwungen worden in Wolfsburg von dieser gebündelten Klagewelle dieser Sammelkläger. Und solange es das in Deutschland nicht gibt, es wird ja jetzt versucht von den Kanzleien, einen ähnlichen Deal in Europa und in Deutschland herbeizuführen oder Volkswagen dazu zu zwingen. Aber solange es diese Sammelklagen nicht gibt, ist das halt sehr viel schwieriger bei uns.
VW Dieselgate, Einigung in den USA. Alexander Budde hatte die Infos. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eine Sendung, in der wir noch keine Gruselclowns hatten. Armin, wir haben gleich was zu Gruselclowns.
Ja.
Ne? Oh, ich freue mich.
Ich fürchte mich schon.
Hier ist D-Radio Wissen. Anderes Thema erstmal, das Internet der Dinge. Das ist ja eine feine Sache, ne? Wir steuern die Waschmaschine von unterwegs, der Kühlschrank sagt uns per App, dass die Milch bald abläuft und dass wir neue Butter einkaufen sollen. Oder er kauft sogar selbstständig die Butter ein, der Kühlschrank. Glühbirnen, Kaffeemaschinen, Babyphones, Drucker, die Welt um uns herum wird mehr und mehr online gehen. Ist momentan noch so, schon so, und am Wochenende haben wir erleben müssen, dass eben dieses Internet der Dinge für Cyberattacken ausgenutzt wird. Da wurden Netflix, Amazon und Twitter zum Teil lahmgelegt. Denn DDoS-Attacken per PC oder Laptop zu verschicken, das wird für Virusprogrammierer immer schwerer. Die Virenscanner und die Firewalls sind einfach echt gut mittlerweile. Aber so ein Kühlschrank eben nicht. Er ist leicht infizierbar. In Bonn sind momentan die Tage der Cybersicherheit. Jörg Sauerwein ist für uns in Bonn. Sind die internetfähigen Geräte im Haushalt wirklich so unsicher, und in welchem Zustand sollten sie eigentlich sein?
Also man muss wirklich sagen, die meisten internetfähigen Geräte sind von Werk aus erstmal ziemlich unsicher. Also Fernseher, Drucker, Netzwerkkameras bis hin zum Kühlschrank. Unzureichend gegen Cyberangriffe geschützt. So hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, auch heute in Bonn nochmal ausdrücklich gewarnt. Denn viele dieser Geräte, die haben nur die Standardpasswörter, wenn überhaupt. Und damit sind dann Tür und Tor für den Hackerangriff geöffnet. Wer jetzt erstmal meint, Haushaltsgeräte und Cyberangriff, wie soll das denn gehen? So ein Kühlschrank, der hat ja keine Rechenleistung im Gegensatz zum PC. Elmar Padilla vom Fraunhofer Institut für Kommunikation, der hat es mir nochmal erklärt. Denn bei dieser Attacke am Wochenende zum Beispiel ging es vor allem darum, Verbindungen aufzubauen. In diesem Fall zum Dyn-Server, über den zum Beispiel Twitter und Co. laufen.
Das heißt, eigentlich kriegt Ihr Kühlschrank nur ein Kommando, stell doch mal eine Anfrage an den und den Server, Dienst oder was auch immer. Und allein aufgrund der Masse dieser Anfragen, die dann gestellt werden, von diesen vielen Geräten, die in Ihrem Netz hängen, überlastet das den Dienst. Und schon ist das Ziel erreicht, nämlich diesen Dienst eben vom Netz zu nehmen.
Und daran sollen eben tatsächlich auch jede Menge ungeschützter Haushaltsgeräte beteiligt gewesen sein, hat übrigens auch das US-Heimatschutzministerium nochmal bestätigt.
So, ich kaufe mir jetzt eine Waschmaschine und die ist internetfähig. Was kann ich denn als Kunde tun, um das Gerät direkt nach der Anlieferung zum Beispiel erstmal durchzuchecken und sicher zu machen?
Also vor allem das Passwort ändern. Also eine internetfähige Waschmaschine habe ich nicht, aber ein Internettelefon zu Hause. Und das ist ein gutes Beispiel. Meins nämlich, als ich das angeschlossen habe, das hatte dann als Passwort standardmäßig 0000. Und das haben wohl dann alle Telefone dieser Baureihe. Und ähnlich ist es auch bei Fernsehern und Kühlschränken und so weiter. Und da sagt der Cybersecurity-Experte vom Fraunhofer Institut, Leute, das sollte nicht sein.
Gerade so klassische Werkseinstellungen, Admin ist keine so gute Idee. Da könnte man zum Beispiel hingehen und einfach nicht so ein Standardpasswort setzen, sondern zumindest mal ein individuelles Passwort setzen. Das macht das Ganze für den Angreifer dann schon deutlich schwieriger, weil er einfach nicht mehr massenhaft mit dieser einen Kombination arbeiten kann, sondern mehr Aufwand zumindest hat, um die Geräte zu übernehmen. Das wäre schon mal ein erster guter Schritt.
Und da viele von uns vermutlich zu bequem sein dürften, um das zu tun, fordert das BSI auch jetzt die Hersteller auf, mehr für die Sicherheit zu tun. Da kann man nämlich sich unter anderem auch sogar vorstellen, dass die Hersteller uns Besitzer dann bei der Inbetriebnahme der vernetzten Geräte einfach technisch dazu zwingen, diese Standardpasswörter zu ändern. Also wenn ich dann das erste Mal mein Telefon einschalte, komme ich mit 0000 noch rein, aber dann zwingt mich die Software, das zu ändern. Und außerdem fordert das BSI auch, dass die ein- und ausgehende Kommunikation der Geräte ausreichend verschlüsselt werden sollte.
Jetzt ist ja so, dass die PCs und Laptops mittlerweile recht gute Virenscanner, Firewalls haben, die auch regelmäßig geupdatet werden. Aber wenn jetzt meine Kaffeemaschine demnächst vielleicht auch noch einen Virenscanner braucht und ich da ständig ein Update machen muss, ist das nicht unrealistisch? Also kann man das Risiko, dass über das Internet der Dinge so ein Cyberangriff in Zukunft nochmal passiert, überhaupt eindämmen?
Also eindämmen ist genau das richtige Stichwort. Also absolute Sicherheit gibt es da nicht, sagen alle Experten unisono. Ich habe auf den Bonner Tagen für Cybersicherheit mit einem Experten gesprochen, der hat mir auch gesagt, deswegen müsse sich auch jeder selber überlegen, was er wirklich zu Hause braucht. Also wenn ich meinen Kühlschrank, meine Klimaanlage, meine Heizung und noch andere Dinge ins Netz bringe, dann kann natürlich einiges davon deutlich leichter und angenehmer werden, aber andererseits mache ich neue Türen und Fenster in mein Haus und desto mehr Angriffsstellen biete ich dann auch einem Einbrecher. Und um im Bild zu bleiben, sollte ich dann eben zumindest die Fenster vielleicht nicht gerade auf Kipp geöffnet lassen. Das wäre dann das Passwort 0000. Aber klar ist, das Software-Update, also zum Beispiel auch für die Kaffeemaschine, das wird vermutlich wirklich im übertragenen Sinne Normalität. Ja? Also mein Fernseher zum Beispiel zu Hause macht das ja tatsächlich auch schon. Der holt sich regelmäßig neue Updates, um auch möglichst sicher zu bleiben.
Kann mir das als Privatkunde nicht letzten Endes egal sein, wenn solche DDoS-Attacken passieren, auch über meine Geräte, die ich zu Hause habe, weil ich merke ja erstmal nichts davon, oder?
Ja, das klingt auf den ersten Blick verlockend nach dem Motto, soll PayPal und Co. sollen die sich doch selber schützen.
Genau.
Aber zum einen kann ich natürlich erstmal auch selber drunter leiden. Ja? Also wenn ich zum Beispiel einen Tag mit PayPal nicht einkaufen kann, ist blöd, ne? Ich nutze das zum Beispiel regelmäßig, müsste mir dann auch an die eigene Nase fassen, wenn mir hinterher gesagt wird, dein Fernseher oder dein Kühlschrank war an der Attacke mit schuld. Aber zum anderen stellt sich natürlich bei jedem Gerät im heimischen Netzwerk auch immer die Frage, was Kriminelle durch dieses Fenster eben noch alles anstellen könnten. Ja? Ich möchte zum Beispiel nicht, dass mein Kühlschrank, wenn der mal internetfähig sein sollte, sich auf einmal vielleicht automatisch abschaltet, weil das irgendjemand da draußen lustig findet, einfach so als Spielerei. Ja? Und bei allen anderen Geräten im Netzwerk ist natürlich auch immer die Frage, was noch alles im Netzwerk angestellt werden kann. Insofern könnte ich bei der nächsten Cyberattacke vielleicht eben doch direkt selbst getroffen werden. Für wen das unwahrscheinlich klingt, dem sei gesagt, bisher hätte auch keiner geglaubt, dass Drucker und Kameras und Kühlschränke Twitter lahmlegen können.
Jörg Sauerwein in Bonn, Dankeschön. In Bonn sind zurzeit die Tage der Cybersicherheit.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein paar hundert Gruselclown-Vorfälle dürften es mittlerweile sein und jede einzelne davon landet irgendwie in unseren Facebook-Timelines, weil es ist ja auch natürlich unterhaltsam, ne? Weltweit, bundesweit finden es Leute witzig, sich hässliche Clownsfratzen rüberzuziehen und andere zu erschrecken. Hallo, hier ist D-Radio Wissen. Es gibt ja so absurde Beispiele mittlerweile. Der Zirkusverband fürchtet ums Image der Clowns und es soll Anti-Clown-Angst-Seminare geben mittlerweile. Ganz genau. Kurz gesagt, also alle reden über die Gruselclowns. Wir haben es auch schon seit über einer Woche auch schon. Und das führt natürlich auch mittlerweile zu Fehlalarmen. Armin Himmelrath, Fehlalarm, du hast einen mitgebracht, was da passiert?
Genau, ganz schöne Geschichte eigentlich. Grundschule in Riesa in Sachsen, da sind so ein paar achtjährige Steppkes unterwegs, achtjährige. Die haben natürlich auch irgendwie von den Gruselclowns gehört, vielleicht von ihren Eltern gewarnt und plötzlich sehen sie da so einen Typen, der hat ganz grelle Klamotten an und riesengroße Ohren und scheinbar auch noch einen Baseballschläger in der Hand und was machen die? Die schlagen Alarm und dann rast die Polizei los mit mehreren Streifenwagen und kommt auch da an.
Und die stellt was fest?
Dass dieser Mensch der Hausmeister der Grundschule war. Die grellen Klamotten sind eine Warnweste gewesen, die hat er anziehen müssen. Das hat wahrscheinlich Berufsgenossenschaft so vorgeschrieben. Außerdem hat er einen Gehörschutz angehabt, also so riesen Kopfhörer. Mhm. Und auch keinen Baseballschläger in der Hand, sondern wahrscheinlich ein Werkzeug oder vielleicht ein Laubbläser. Das würde dann auch den Gehörschutz erklären. Naja, und jetzt sind sie alle so ein bisschen schockiert und gleichzeitig natürlich beruhigt. In Riesa im Landkreis Meißen sind jetzt dann auch Bürgerpolizisten unterwegs und sollen in die Schulen gehen und aufklären, was es denn so mit diesen Gruselclowns auf sich hat.
Ja, wahrscheinlich sehen wir von Weitem auch aus wie Grusel. Ja, mit unseren Kopfhörern.
Ja, sicher. Und das, diese
mit
Gesichter.
Der Brille.
Und die Glatze.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Milan ist dabei, G36 und P1 auch. Was relativ harmlos klingt, sind Panzerfäuste, Panzerabwehrraketen, Sturmgewehre und Pistolen. Dazu Millionen Schuss an Munition. Das ist die Lieferung an die Peschmerga aus Deutschland gewesen. Genau mit diesen Waffen greifen auch gerade die kurdischen Kämpfer den IS in Mosul an. Also wirklich dieser Tage. Indirekt ist Deutschland quasi an diesem Krieg gegen die Terrormiliz beteiligt. Deutschlandfunk Sicherheits- und Rüstungsexperte Rolf Clement. Was sind denn das für Waffen, die Deutschland an die Peschmerga geliefert hat und wie viele davon?
Milan, das sind Panzerabwehrraketen, das Gewehr G36, die Pistole P1, Panzerfäuste, eine ganz breite Palette, die sie da geliefert hat. Also das sind mehrere hundert dieser Systeme, vor allen Dingen die Gewehre und die Pistolen sind sogar in die Tausende gegangen. Es waren Waffen im Werte von, einem dreistelligen Millionenbetrag, der mittlerweile wohl im oberen Bereich der dreistelligen Millionen sein wird.
Okay, sind das Kriegsgeräte, die als Geschenk übergeben wurden oder haben die Kurden dafür bezahlt?
Nein, die haben dafür nicht bezahlt. Das sind Ausrüstungshilfen, wie man das immer nennt. Das heißt, das sind Geschenke.
Die Bundeswehr hat die kurdischen Kämpfer auch ausgebildet. In welchem Rahmen?
Das sind insgesamt rund 11.000 Leute, die jetzt von der Peschmerga im Umgang mit dem deutschen Kriegsgerät ausgebildet worden sind. Bis zu 150 Soldaten sind da im Nordirak im Einsatz für die Ausbildung seit dem September vor 2 Jahren, seit September 2014. Und sind immer noch mit ihrer Ausbildungsmission tätig.
Jetzt hat die NATO auch begonnen, die Offensive in Mosul mit Aufklärungsflügen zu unterstützen. Sind da auch deutsche Soldaten beteiligt?
Ja, da gibt es 2 Bereiche. Einmal die Aufklärungsflüge durch die Tornados, durch die Aufklärungstornados. Da sind ja deutsche Soldaten in Incirlik in der Türkei stationiert, die natürlich auch über dem Irak fliegen dürfen. Und seit Donnerstag vergangener Woche sind die AWACS-Aufklärungsflugzeuge auch im Einsatz in diesem Gebiet. Da sind die deutschen Soldaten noch nicht dabei. Da muss das Mandat des Bundestages für den Einsatz im Irak noch ausgeweitet werden. Das soll spätestens im November geschehen und dann sind auch da deutsche Soldaten beteiligt.
Deutschlandfunk Sicherheits- und Rüstungsexperte Rolf Clement in die Radio Wissen. Danke für die Infos. Und das war die Redaktionskonferenz. Mit dabei Armin Himmelrath.
Ja, tschüss.
Danke dir. Schönen Abend. Und am Mikrofon war Ralf Günther. Bye bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.